So, wenn ich euch so angucke und diesen Gottesdienstraum und mich daran erinnere, wie gestern hier noch die Stühle ganz normal standen und noch gar nichts gedeckt war und noch gar keine Leute da waren, dann kommt mir ein Wort in den Sinn und das ist vollbracht. Wir haben es vollbracht. Wir haben diese Tische hier hingestellt, wir haben dieses Osterfrühstück vorbereitet mit ganz vielen Helfern und wir haben ein wunderbares Osterfrühstück schon zusammen erlebt. Und vollbracht ist ja auch der Titel der heutigen Predigt. Und ist das nicht ein super Gefühl, wenn alles vollbracht ist? Wenn alles fertig ist, wenn alles vorbereitet ist, wenn endlich Feierabend ist und man sich einfach nur hinsetzen kann und das Ergebnis genießen kann. Leider geht es mir oft so, dass ich mich zwar nach diesen Vollprachtmomenten wirklich sehne, ich würde sie gerne erreichen, aber wenn ich sie erreicht habe, dann bin ich meistens zu müde, um sie zu genießen. Oder es kommt doch noch eine E-Mail rein mit irgendeiner Anfrage. Oder die Kinder wollen auf einmal noch mal kurz was. Oder, man hört das ganz leise, Tropf, 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 der Wasserhahn fängt an zu tropfen. Es gibt immer etwas zu tun. Und so komme ich zu dem Schluss, wenn ich über vollbracht nachdenke, dass vollbracht geschafft, dass Feierabend, dass Ruhe und Frieden, dass es doch eigentlich Utopien sind, Traumschlösser. Und ich glaube, dass dadurch einfach durch Hochglanzreklame uns erholsame Urlaube verkauft werden sollen, mit dieser Idee, dieses Vollprachtmoment, dieser Ruhe und dieser Frieden. Aber ich stelle mir ganz ehrlich die Frage, können wir das wirklich erreichen? Oder können wir es vielleicht erkaufen durch einen möglichst perfekten Urlaub? Was bringt dein Herz, dein aufgewühltes Herz, was bringt es zur Ruhe? Was schenkt dir echten Frieden, einen echten Vollprachtmoment? Jesus hatte sich seinen Vollprachtmoment wirklich verdient. Was hat er alles erlitten und durchlebt? Er wurde verraten, er wurde verlassen, er wurde verprügelt, er wurde verurteilt und er wurde gekreuzigt. Am Ende seines Leidensweges spricht er es selbst aus. Vollbracht. Und er neigt seinen Kopf und stirbt. Und man könnte meinen, dass er nun ein wenig Ruhe ja verdient hat, nach all dem, was er erlitten hat. Und wer sollte ihn jetzt auch noch stören? Seine Jünger, seine Freunde, die waren geflohen. Schon die Verhaftung von Jesus hat ihnen so viel Angst gemacht, dass sie weggelaufen sind und einer davon sogar nackig. Zerstreut in alle Richtungen waren sie, geschockt von der Brutalität der Kreuzigung und des Todes. Und dennoch soll Jesus keine Ruhe finden. Denn auch wenn ihn seine Freunde im Stich gelassen haben, seine Gegner lassen ihn keine Ruhe. Wir lesen das im Matthäusevangelium. Dort lesen wir nicht nur diese bekannte Geschichte von den mutigen Frauen, die sich auf den Weg zum Grab machen, obwohl sie noch gar nicht wissen, wie sie diesen schweren Stein zur Seite rollen sollen. Sondern wir lesen im Matthäusevangelium auch von Ältesten und Pharisäern, eben von der führenden Riege damals in Jerusalem, sozusagen ihre Ampelregierung, die nachts nicht schlafen können, die zu aufgewühlt sind von der Arbeit und von ihren Sorgen und die keinen Schlaf finden. Man müsste jetzt eigentlich meinen, dass sie zufrieden sind, denn sie haben es ja vollbracht. Ihr Ziel war es, Jesus den Garaus zu machen und das haben sie geschafft. Endlich ist er beseitigt. Seine Anhänger sind geflohen und die Menschen werden endlich aufhören, immer auf ihn zu hören. Aber irgendwas in ihnen drin ist da noch, da ist noch was, was sie nicht zur Ruhe kommen lässt. Und so muss der Feierabend, der muss noch warten. Das Herz kann, nein, es soll auch noch gar nicht zur Ruhe kommen. Und so ziehen sie los, diese frommen Männer, an einen Sabbat, wo man eigentlich gar nicht so viele Schritte tun darf, zu einem Heiden, zu einem, der nicht an Gott glaubt, zu einem Nichtjuden, sogar zum verhassten Feind, um ihn zu überreden, das Grab mit Soldaten und mit Siegel und mit seiner Autorität zu bewachen. Sie wollen, dass Pilatus ein Grab, also ein Leichnam, in Gewahrsam nimmt. Ich möchte euch die Verse einmal vorlesen. Sie stehen im Matthäus-Evangelium, die Verse 62 bis 66. Am nächsten Tag gingen die führenden Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag, also der Sabbat. Herr, sagten sie, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum 3. Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug, der wäre sogar noch schlimmer als der erste. Ihr sollt eure Wache haben. Geht mir aus den Augen und sichert das Grab so gut ihr könnt. Da gingen sie zum Grab, versiegelten den Stein und am Eingang sicherten sie ihn und stellten Wachen auf. Es ist, wie ich beschrieben habe. Der Vollbrachtmoment für die Pharisäer und für die führenden Juden damals ist noch nicht eingetroffen. Sie konnten Jesus nicht in Ruhe lassen, selbst als er schon tot war. Dabei war das wirklich ein abwegiger Gedanke, dass die Jünger auf einmal den Leichnam von Jesus stehlen sollten. Denn was sollte ihnen das bringen? Sie hätten ja in dem Moment, wo sie Jesus da rausnehmen, hätten sie ja den Beweis in der Hand, dass er wirklich tot ist. Was sollte ihnen das bringen? Sie hätten den Beweis in der Hand, dass ihr Glaube gescheitert ist. Warum sollten sie ihr Leben riskieren für einen Toten? Und dennoch hat die Ältesten etwas nicht schlafen lassen. Es war etwas in ihrem Leben, in ihren Herzen, was ihnen noch keine Ruhe gegönnt hat. Jede noch so abwegige Möglichkeit soll ausgeschlossen werden. Jesus, der soll im Grab bleiben. Und natürlich, nach vorne hin, wollten sie einen weiteren Aufstand verhindern. Aber das war eigentlich nur der Grund, den sie sich als offizieller Grund eingeredet haben. Ich glaube nämlich, dass sie tief in ihren Herzen etwas ganz anderes gefürchtet haben. In Wahrheit fürchteten sie sich doch davor, dass sie doch einen Fehler gemacht haben, dass sie doch das Falsche getan haben. Und auch wenn sie ihr Gewissen so ganz erfolgreich und mit Gewalt unterdrückt haben, so ließ es sie doch tief in ihnen drin nicht los. Diese Ungerechtigkeit, dass sie einen Unschuldigen getötet hatten. Denn sie wussten ja, das musste ihnen keiner erklären, sie wussten ja, dass er unschuldig war. Aber dieser Fehler, selbst wenn er nur theoretisch war, der durfte nicht rauskommen. Nicht raus an die Öffentlichkeit und auch nicht raus aus ihren Herzen. Selbst die Möglichkeit, einen Fehler gemacht zu haben, selbst den Gedanken daran durften sie nicht zulassen. Denn wie schrecklich wäre es, wenn sie sich wirklich geirrt hätten, wenn sie sich so stark verrannt hätten, dass sie einen unschuldigen und noch von Gott gesandten Menschen umgebracht hätten. Also setzen sie alles daran, ihren vollbrachten Moment mit aller Gewalt zu erreichen. Wenn jetzt noch Pilatus mit seiner Autorität das Grab bewachen würde und wenn man dann zusätzlich noch mit einem Siegel das Grab sichern würde und dann zusätzlich noch die gefürchteten römischen Soldaten, mit denen sich keiner anlegt, wenn man die dann noch als Wachen einsetzt, dann ist es gesichert, dann ist es vollbracht. Niemals würde Jesus oder seine Jünger, diese Stümper, es schaffen, noch von den Toten aufzuerstehen. Und endlich können sie es sagen, vollbracht. Wir haben alles getan, Jesus kann nicht mehr auferstehen. Und damit sind sie natürlich auch scheinbar sicher. Denn niemals wird einer auf die Idee kommen, ihnen einen Fehler zu unterstellen. Selbst wenn Jesus unschuldig war, aus dem Grab kommt er nicht mehr raus. So viel zu der Geschichte. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich selbst in den Ältesten und in den Pharisäern wiederentdeckt. Ich habe schon vor einigen Wochen das ist wirklich schon ein paar Wochen her, habe ich diesen Text gelesen und er hat mich wirklich gefesselt. Weil er mir aufgezeigt hat, wo ich alles gefesselt bin in meinem Leben. Zum einen sind es die Fesseln meiner Arbeit und meiner täglichen Aufgaben. Wie oft liege ich abends im Bett wach und denke noch an die vielen Aufgaben und To-Dos, die noch zu erledigen sind? Wie oft lässt mich die Arbeit nicht schlafen, raubt mir den Frieden, raubt mir die Ruhe? Und ich habe mich in den Ältesten wiedererkannt, die selbst einen Sabbat, also einen heiligen Feiertag, nicht genießen können, die selbst an ihren freien Tag arbeiten müssen. Wir Deutschen, wir lieben ja die Arbeit. Zumindest wird das immer gesagt und dann wird über Generation Z geschimpft, die immer viel weniger arbeiten will und nur 4 Tage Woche. Und dann schimpfen wir alle gemeinsam über die, die nicht arbeiten wollen. Aber eigentlich arbeiten wir ja, um unser Leben zu finanzieren. Dass wir uns einen Urlaub mal leisten können, dass wir uns Familie leisten können, dass wir uns verschiedene Freuden leisten können. Aber wie oft sind wir doch gefangen von unserer Arbeit? Ich kann jetzt noch keine Pause machen. Das muss noch fertig werden. Ich kann erst im Sommer Urlaub machen. Die Arbeit stapelt sich sonst auf meinen Schreibtisch. Ich kann meinen Ruhestand noch nicht genießen. Ich muss erst noch, und die Liste kann man ewig weiterführen. Und deswegen möchte ich euch heute eine Frage stellen. Entdeckst du dich in diesem Bild wieder? Wie gefangen bist du von der Arbeit, von den täglichen Aufgaben? Fangen bist du vielleicht auch von der Schule oder von außerarbeitlichen Tätigkeiten. Ostern ist so ein wichtiger Feiertag, dass wir in Deutschland sogar 2 Feiertage dafür haben. Aber schaffst du es eigentlich, 2 Tage frei zu machen? Oder nehmen die Sorgen um die Arbeit oder was auch immer dich schon so gefangen, dass sie dein Leben bestimmen, selbst dann, wenn man eigentlich frei haben sollte? Dass wir ohne Arbeit gar nicht können und dass wir ohne Arbeit auch gar nicht mehr wissen, wer wir eigentlich sind. An Ostern feiern wir das Leben. Das Leben, das Jesus für uns teuer erkauft hat. Dass er alle Fesseln durchtrennt hat. Dass wir frei sein dürfen und leben, weil er lebt. Das ist das, was wir an Ostern feiern. Und deswegen möchte ich euch heute einladen, Jesus vollbracht zu deinem vollbracht zu machen. Er hat es getan. Er hat es vollbracht. Und wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen. Und auch und selbst dann, wenn noch Dinge vielleicht offen geblieben sind, wenn die To-Dos nicht alle abgearbeitet sind, wenn da noch Anforderungen sind, dann dürfen wir auf Jesus Ruf zur Freiheit hören. Sein Ruf, mit dem er uns liebt, sein liebevoller Ruf ist stärker als unser Ruf zur Arbeit. Und wenn du das nächste Mal wach liegst oder wenn du heute Nachmittag, wenn du frei hast, nochmal schnell deine E-Mails checken willst und an die vielen Dinge denkst, die noch zu erledigen sind, dann setze doch deinen inneren Antreibern, die dir in dem Moment sagen, du musst noch das und das und das und das machen, dann setz ihnen Jesus vollbracht entgegen. Jesus hat es vollbracht. Jesus hat es getan. Und wir dürfen frei sein, wir dürfen zur Ruhe kommen, wir dürfen Frieden haben, unser Leben genießen, weil er es für uns getan hat. Und lass dich ganz besonders an diesen Ostern einladen, zur Freiheit zu kommen, auch von den Freiheit und den Fesseln der Arbeit. Das war das Erste, was die Ältesten mir aus der Geschichte aufgezeigt haben. Und ich habe das längst nicht so gut durchlebt und angewandt in meinem Leben. Ihr dürft da gerne meine Frau mal fragen, wie gut ich das hinkriege. Sie lächelt schon. Aber es ist ja etwas, wo wir reinkommen dürfen, was wir annehmen können. Ein Geschenk, was Jesus uns machen möchte und was wir entdecken dürfen. Das Zweite, was mir die Ältesten aufgezeigt haben, das Zweite führt mich noch tiefer in mein Herz, in mein Innerstes hinein. Und als ich da mal genauer hinschaute in mein Herz, da habe ich erkannt, dass auch ich oft Dinge in meinem Herzen verschließe. So wie sie es damals getan haben. Was sie in ihren Herzen verschlossen haben, war der leise Zweifel, ob sie nicht doch einen Fehler gemacht haben. Das schlechte Gewissen meldete sich bei ihnen und ließ sie nicht mehr schlafen. Und ich habe gemerkt, als ich einen ehrlichen Blick auf mein Leben geworfen habe, dass es auch bei mir Zweifel sein können. Kleine Zweifel, kleine fiese Zweifel, die mich hinterfragen und die mich auch nachts nicht schlafen lassen. Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich genug gemacht? Hat es gereicht? Aber anstatt mich diesen Zweifeln zu stellen, begrabe ich sie lieber ganz tief in meinem Herzen. Und ich schiebe große, schwere Steine davor und ich versiegel sie. Wir sind ja hier in Deutschland, so ein Siegel, das hat ja schon was. Das ist ja schon dann richtig gut verschlossen. Und ich mache so ein Siegel davor und ich stelle ganz grimmige Wachen auf. Dass wenn doch mal einer auf die Idee kommt, da in meinem Herzen danach zu gucken, dass die Wachen, dass meine innere Security ganz schnell dem Vorhaben ein Ende setzt. Was ist die Folge davon? Ich habe es vollbracht. Meine Fehler, meine Wunden, meine Verletzungen, meine Zweifel, ich habe sie gut versteckt und begraben. Ich habe sie mit Siegel und mit Wachen geschützt. Dort schwelgen sie dann vor sich hin. Sie können von niemandem gesehen werden. Und sie brennen mir doch ein Loch in mein Herz. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich wie mir. Vielleicht gibt es ja auch etwas, das du in deinem Herzen versteckst, ganz tief drin. Vielleicht sind es Zweifel, wie bei mir. Bin ich genug? Vielleicht ist es Schuld und Scham. Etwas, was schiefgelaufen ist, was wir uns nicht eingestehen können. Wo wir den Anforderungen von uns selber oder von außen nicht gerecht werden konnten. Aber was es auch immer ist, was wir da in unseren Herzen verstecken, die Folge ist, wenn wir das tun, wenn wir es in uns verstecken und sichern und begraben, dann können sie zwar von außen schlecht zu sehen sein und die Leute denken, ach, der ist ja toll, der kriegt ja alles im Leben geregelt. Aber das Problem ist, dass sie doch dann ganz tief in unseren Herzen unser Leben schaden und von innen heraus unser Leben auch zerstören können. Sie färben alle Beziehungen, die wir haben. Sie halten etwas zurück von dem, was uns eigentlich wichtig ist. Und wir können nicht wirklich heil werden. Wir können nicht wirklich gesund werden. Aber jetzt kommt Ostern. Niemand, weder die Ältesten noch schwere Steine, noch Siegel noch Wachen können Jesus aufhalten. Jesus hat den Tod besiegt. Das feiern wir heute. Das Grab und der Tod, sie konnten ihn nicht halten. Und das ist ja der eigentliche Höhepunkt in dieser Geschichte. Die Ältesten wollten alles dran setzen, dass Jesus auf gar keinen Fall auferstehen kann. Sie wollten, dass er ein für alle Mal begraben bleibt, dass da niemand rankommt. Aber durch all ihre Mühen haben sie die Auferstehung eigentlich nur noch eindrucksvoller gemacht. Denn sie als seine Feinde haben alles Menschenmögliche getan, ihn an der Auferstehung zu hindern. Aber Jesus hat darüber nur müde gelächelt. Nicht mal müde gelächelt hat er über ihre Mühen und ihre Vorsichtsmaßnahmen. Wenn du gerade den Tod besiegt hast, dann lässt du dich auch nicht von deutschen Siegeln aufhalten und auch nicht von irgendwelchen grimmigen Wachen. Nichts kann dich mehr aufhalten. Als Jesus vollbracht gesagt hat, da hat er es auch so gemeint. Es steht fest, es ist ein Vollbracht, was durch die Zeiten durchhält, bis in Ewigkeit. Jesus hat es vollbracht. Niemand, kein Grab, kein Ältester, noch nicht mal der Tod konnte ihn aufhalten. Und jetzt ist ja das Spannende, was das für uns bedeutet. Jesus hat gegen alle Widerstände und alle Prognosen einen unglaublichen Sieg errungen. Und dieser Sieg, das war keine Solonummer. Das hat er nicht für sich selber getan, weil er sich unbedingt mal beweisen wollte, wie toll er ist. Nein, das wusste er schon vorher. Nein, dieser Sieg, den er dort errungen hat, das war ein Sieg für uns. Für uns, die wir gefangen sind. Durch unsere Arbeit, durch unsere Schuld, durch unsere Verletzungen, durch unsere tiefen Zweifel, durch unsere inneren Geheimnisse. Die wir gefangen sind in unseren inneren Gräbern. Dass wir frei werden können. Und ich finde, man sieht das so wunderbar in dieser Geschichte an den Ältesten. Durch ihre Mühen wollten sie unbedingt Jesus im Grab halten. Aber eigentlich haben sie nur aufgezeigt, wie gefangen sie selbst waren. Dass sie einen Sabbat nicht genießen konnten, dass sie diese Ruhe nicht hatten, dass sie diese Ruhe nicht finden konnten. Dass es noch erledigt werden musste, dass das Grab noch gesichert werden musste. Und als sie dann von diesem Grab weggingen und alles geschafft und vollbracht haben, wird da deutlich, dass sie, obwohl sie in Freiheit vielleicht physisch von dem Grab weggehen, dass sie die eigentlichen Gefangenen sind, weil sie sich selber im Grab haben eingeschlossen haben. Die heutige Geschichte, die lädt uns ein, einmal einen ehrlichen Blick auf unser Leben zu werfen. Wo verschließen wir Dinge ganz tief in unseren Herzen? Wo haben wir uns auch selbst in ein Grab eingesperrt? Was hält uns zurück, mit Jesus voll durchzustarten und all unsere Hoffnung, all unsere Verletzungen, all unsere Zweifel auf ihn zu werfen und auf ihn zu setzen? Ostern begreifen wir durch den Glauben an Jesus, der Tod und Leid besiegt hat, der eines Tages unsere Tränen abwischen wird. Jesus, der sich nicht aufhalten ließ, dem selbst das Grab und der Tod nicht davon abhielten ließ, zu uns zu kommen und uns mit seiner Liebe zu befreien. Jesus siegte über den Grab und über den Tod. Jesus ruft uns zum Leben. Wir dürfen leben, ein Leben in der Freiheit, weil Jesus lebt. Und deswegen möchte ich euch einladen, Ostern zu feiern und zu erleben. Lasst das Vollbracht von Jesus in euren Herzen und in euren Leben Raum gewinnen. Und schaut auf ihn, der es vollbracht hat und der uns echten Frieden und echte Ruhe schenken möchte. Lasst es uns singen und bekennen. Jesus lebt und mit ihm auch ich. Amen.